Deutschlandfunk, Information und Musik.
Dazu begrüßt Sie Michael Köhler. Guten Morgen. Heute wiederholen wir die Sendung vom 1. Januar dieses Jahres und wenden uns einem Jubiläum zu, nämlich der Revolution von 1848. Der 18. Mai war ein besonderer Tag in diesem Jahr.
Vor 175 Jahren erhoben sich die Menschen und erklärten die Grundrechte des deutschen Volkes. Das Ideal einer bürgerlichen nationalen Gesellschaft suchte nach neuer politischer Form. Man wollte sich emanzipieren und, wie es der Germanist Jakob Grimm nannte, ein Volk von Freien sein. Wir erinnern damit an die demokratisch-parlamentarischen Anfänge Deutschlands. In der Frankfurter Paulskirche kamen 1848 die Delegierten der Nationalversammlung zusammen. Es war die erste Volksvertretung Deutschlands. Heute ist die Paulskirche ein Ausstellungs-, Gedenk- und Versammlungsort. Wenig erinnert an damals. Im März 1848 wurden die Wände und Fenster mit schwarz-rot-goldenen Fahnen verhüllt. Über der Orgel hing ein Gemälde der Germania mit Fahne und Schwert. Am 18. Mai 1848 trat erstmals die Nationalversammlung zusammen. Doch bereits mit den Gutenberg-Feiern zur Erinnerung an die Erfindung des Buchdrucks wurde um 1840 für Meinungsfreiheit und gegen Pressezensur demonstriert, erklärt Dorothee Linnemann, Kuratorin am Historischen Museum Frankfurt.
1848, das heißt die Märzrevolution und auch die Begründung des Parlamentes dann in der Paulskirche in Frankfurt, fällt nicht vom Himmel. Es gibt schon lange soziale Ungleichheiten, Unzufriedenheiten, Pressezensur, um darüber auch zu sprechen. Das findet schon weit vor 1848 statt, findet da im 19. Jahrhundert auch seine eigenen Formen. Und eine Form des Protestes bilden eben auch die sogenannten Nationalfeiern. Die finden nicht nur in Frankfurt statt, sondern auch in allen anderen größeren und kleineren Städten in den Ländern des Deutschen Bundes. Damals eben das Gebiet, um das es politisch auch ging. Man fand natürlich kulturelle Vorbilder für Öffnung der Medien, Verbreitung von Informationen für die Massen. Und da stand eben Gutenberg Pate für. Und man nutzte jetzt dieses Jubiläum. Natürlich war es auch eine Würdigung, aber man nutzte es natürlich auch quasi unter dem Deckmantel kultureller Feste auch aktuelle politische Forderungen unterzubringen. Diese Feste fanden häufig statt mit Demonstrationen auch, also Umzügen und auch einer, sagen wir mal, Kundgebung am Denkmal. Das haben wir nicht nur bei Gutenberg, sondern auch anderen.
Auf den Nenner gebracht, Gutenberg steht hier stellvertretend für die Forderung auch der jungen deutschen Schriftsteller Gutzko, Heine, Börne und so weiter nach Wegfall von Zensur, mit anderen Worten das, was wir als moderne Pressefreiheit kennen.
Genau, die Aufhebung der Pressezensur ist ja auch ein wesentlicher Punkt 1848. Das kann man ja auch viel an der damaligen Presse dann sehen. Die Vorkämpferinnen von 1848, also im sogenannten Vormärz, seit 1830 dann deutlich sichtbar, auch vorangetragen durch Literaten, Schriftstellerinnen, Journalisten wie Börne, der ja auch aus Frankfurt dann nach Paris gehen muss ins Exil für seinen Einsatz für Pressefreiheit und Menschenrechte. Das findet sich dann eben in diesen Jubiläumsfeiern auch wieder. Die Aufforderung der Niederlegung der Pressezensur ist eine ganz zentrale Forderung, vielleicht sogar noch stärker als manche politische Forderung.
Wenige Jahre später, 1844, schreibt ein gewisser Heinrich Heine, Deutschland ein Wintermärchen. Den Himmel überlassen wir den Spatzen und den Engeln, wir wollen hier Nieten schon glücklich sein. Also die Forderung nach sozialer Gleichstellung, nach Abschaffung von Ständeprivilegien, die Kritik von König, Kirche und Klerus drückt sich da schon aus. Heine ist im Exil bereits. Wunderbares, großes Prosa-Gedicht. Und lassen Sie uns rübergehen zu den Grundrechten. Wenn man das liest, ist man verblüfft, wie modern das liest. Die Grundrechte des deutschen Volkes hier wie so ein Gesetzestext aufgefasst. Abschaffung der Todesstrafe, Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit. Das ist unglaublich moderner Text, ne?
Ja, er ist sehr modern und er überlebt auch das Scheitern der Revolution, ist auch so grundlegend, dass er ja auch in der Weimarer Republik als Vorbild für die damalige Reichsverfassung und auch natürlich für unser heutiges, für die Verfassung der Bundesrepublik auch zentrales Vorbild wurde. Also ein wundervoller Paragraph ist eben Paragraph 14. Jeder Deutsche hat volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Das ist natürlich für die Zeit extrem modern, wo ja, sagen wir mal, die Diskriminierung jüdischer Mitbewohnerinnen in den Städten üblich war.
Und etwas ganz Modernes, was wir im modernen, säkularen, liberalen Verfassungsstaat als selbstverständlich hinnehmen, die Trennung von Staat und Kirche.
Ja, man könnte sich einerseits fragen, wir nehmen vieles selbstverständlich aus der heutigen Perspektive. Es führt, glaube ich, auch oft dazu, bei den Grundrechten hier bei der Paulskirche auch eine Selbstverständlichkeit anzunehmen der Modernität. Und ich glaube, die Ungeheuerlichkeit dieser Forderung in der Zeit wird dadurch auch etwas vermindert.
Wer die Grundrechte des deutschen Volkes liest, so wie sie im Frankfurter Paulskirchenparlament 1848 niedergelegt wurden, ist überrascht, wie wegweisend die Gedanken und Forderungen waren. Da ist bereits von Gleichberechtigung, Meinungs- und Glaubensfreiheit die Rede, insbesondere von Pressefreiheit und Wegfall von Zensur. Viele freiheitliche Ideen von 1848 haben über die Weimarer Reichsverfassung bis ins deutsche Grundgesetz vom Mai 1949 gefunden. Was tun wir also, wenn wir uns dieses Jahr daran erinnern? Den Zeithistoriker Dominik Geppert, Verfasser einer Geschichte der Bundesrepublik und Parlamentarismushistoriker sowie Mitglied der Expertenkommission zur Neugestaltung der Paulskirche, habe ich gefragt, sind diese demokratischen Anfänge zu wenig bekannt?
Ja, da würde ich voll zustimmen. Ich glaube wirklich, dass der Grundrechtskatalog in der Paulskirchenverfassung wirklich zu den wichtigen, zu den langfristig wegweisenden und, wie Sie sagen, zu Unrecht wenig beachteten Errungenschaften der ersten deutschen Nationalversammlung gehört. Das ist der Teil, der am direktesten auf das Grundgesetz von 1949 eingewirkt hat. Das ist nicht das erste Mal in der deutschen Geschichte, dass Grundrechte auftauchen in Verfassungen. Es gibt einige Länderverfassungen, wo das schon vor 1848 bestimmte Grundrechte drinstehen, aber in der Frankfurter Reichsverfassung werden sie sehr viel umfassender dann auch ausbuchstabiert. Pressefreiheit, Abschaffung der Zensur, Freizügigkeit, Vereins-, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit, auch Gleichberechtigung der Konfessionen, das ist wichtig, auch gerade für die jüdische Religion. Und hier ist also das Vorbild amerikanische Unabhängigkeitserklärung, französische Menschenrechtserklärung von 1789 ganz, ganz deutlich zu greifen. Und man darf auch nicht vergessen, dass das konkrete Auswirkungen gehabt hätte, wenn es so Verfassungsrecht und Verfassungswirklichkeit geworden wäre. Nicht nur, dass man damit die Privilegien des Adels und der Kirche beschnitten hätte, sondern auch, das hätte ganz konkrete Veränderungen in der Wirtschafts- und Sozialstruktur bedeutet. Gewerbefreiheit heißt, dass auch in den Zünften, in der Frage, wer kann Geschäfte eröffnen, wer kann als Handwerker tätig sein, sich vieles verändert hätte, modernisiert, dynamisiert worden wäre. Und letzter Punkt, was erstaunlich ist, wie schnell und über welch doch erhebliche weltanschauliche Gräben hinweg sich dieses oft als Professorenparlament verspottete Parlament in Frankfurt auf diesen Grundrechtskatalog einigen konnte. Der ist innerhalb kurzer Zeit formuliert und dann ja auch vorab schon in Kraft gesetzt worden.
Dominik Geppert, Sie sind unter anderem auch Verfasser einer Geschichte der Bundesrepublik, Parlamentarismushistoriker. Woran erinnern wir uns und was tun wir da, wenn wir dieses Jahr 2023 an 175 Jahre Paulskirche erinnern?
Wir erinnern an einen Meilenstein und an einen Zentralort deutscher, aber auch europäischer Demokratiegeschichte. Das erste gesamtdeutsche Parlament tagte in der Frankfurter Paulskirche. Hier versammelten sich die in freien Wahlen bestimmten Vertreter des deutschen Volkes, um über eine freiheitliche Ordnung eines neu zu gründenden Nationalstaats zu beraten. Das ist sozusagen die Bedeutung für die deutsche Nationalgeschichte. Und zugleich sind diese Verhandlungen Teil einer weit über die deutschen Länder hinausreichenden europäischen Revolutionen. Zum Teil aus dem Ausland inspiriert, etwa durch die Februarrevolution in Frankreich, zum Teil aber auch selbst wieder ins Ausland ausstrahlend. Und wir haben diese Revolution lange vor allem als gescheiterte Revolution erinnert, weil sie eben seit dem Herbst 1848 von den Kräften der Reaktion tatsächlich niedergeschlagen wurde, weil der deutsche Nationalstaat damals eben nicht zustande gekommen ist, auch weil es erhebliche Spannungen, weil es erhebliche Interessenunterschiede gab zwischen liberalen Monarchisten, demokratischen Republikanern und den aufbegehrenden Unterschichten. Das ist alles nicht falsch und doch wird, wenn man nur an die gescheiterte Revolution 1848 denkt, werden die langfristigen Wirkungen und dann auf lange Sicht auch die Erfolgsgeschichte der Paulskirche als Hoffnung, als Modell, als Leitbild der demokratischen Kräfte in Deutschland massiv unterschätzt. Diese langfristig positiven Folgewirkungen der Revolution von 1848 werden heute stärker vielleicht geschätzt oder mehr gewürdigt als noch vor einigen Jahrzehnten. Und ich vermute, das hängt auch mit der friedlichen Revolution in der DDR zusammen, die doch unser Bild von Revolutionen, zumal von Revolutionen in Deutschland, verändert hat. Deutschland ist jetzt nicht mehr das Land der Ausgebliebenen, der Steckengebliebenen oder der gescheiterten Revolutionen, sondern wir haben eine eigene Geschichte demokratischer Revolutionen, an die es lohnt, sich zu erinnern. Das heißt aber auch, oder das heißt nicht, dass wir umgekehrt sozusagen einen retrospektiven Triumphalismus uns zu eigen machen sollten, die deutsche Geschichte und ihre Revolutionen schönreden sollten. Es bleibt eine ambivalente Geschichte, eine Geschichte mit Licht und Schatten, mit Erfolg und mit Scheitern, mit Leistungen und Versagen. Und auch das oder vielleicht auch gerade das kann und sollte man in der Frankfurter Paulskirche erinnern.
Wenn wir dieses Jahr an die deutsche Revolution von 1848 erinnern und damit an die Wiege der Demokratie, die erste deutsche Volksvertretung und den Weg in den Verfassungsstaat, dann stellt sich auch die Frage, wie gehen wir mit dem steinernen Denkmal Paulskirche um? Mit Dorothee Linnemann, Kuratorin am Historischen Museum Frankfurt, bin ich am Wandgemälde von Johannes Grützke aus dem Jahr 1991 entlanggegangen. Es heißt »Der Zug der Volksvertreter«, ist 30 Meter lang und bestimmt unübersehbar den niedrigen Eingangsbereich der Paulskirche.
Ja, wir stehen hier in der Wandelhalle der Paulskirche, also im unteren Eingangsbereich. Eigentlich stehen wir in einer Kirche oder einer früheren Kirche. Der Bau ist ja ursprünglich als Kirche gebaut worden, aber nach 1945 ja, ein Gedenkort geworden und auch ein Festort. Genau, und die Wandelhalle ist der Eingangsbereich und gleichzeitig auch ein Raum innezuhalten.
Wir stehen vor einem berühmten Gemälde in dieser Wandelhalle. Das misst etwa 3 Meter Höhe, eine Gesamtlänge von gut 30 Metern und erinnert an einen historischen Moment. Gemalt hat es der Maler Johannes Grützke 1987 in Auftrag gegeben. 1991 ist es dann übergeben und eingeweiht worden. Wenn wir mal so drumherum gehen, was sehen wir?
Die Themenvergabe war gesetzt. Es sollte um 1848 das hier in der Paulskirche zusammenkommende Paulskirchenparlament gehen. Das erste deutsche durch freie Wahlen entstandene Parlament mit rund 500 Abgeordneten. Es sollte aber vor allen Dingen auch das Scheitern thematisiert werden. Und wir sehen eben ein Rundbild. Man kann es umgehen.
Den Zug der Volksvertreter.
Genau, den sogenannten Zug der Volksvertreter und auch eine schöne Anlehnung eigentlich von Grützke an den Beginn des Parlamentes. Denn es gab einen Einzug in die Paulskirche von den Parlamentariern. Die Paulskirche wurde auch gewählt, weil sie der größte Raum der Stadt war. Der Ort war gut gelegen, man konnte ihn gut erreichen.
Später hat man sich beschwert, weil er so kalt war und dann hat er die erste, glaube ich, Gasheizung bekommen. Ne?
Das Parlament musste zwischenzeitlich ausziehen im Winter 48, 49. Weil man Umbaumaßnahmen vornahm, die dem parlamentarischen Verkehr hier in diesem Raum die Kommunikation erleichterten.
Wir sehen dunkel gekleidete Herren, nicht heroisch, aber doch so ein bisschen finster, dreinschauend. Sie gehen irgendwie auch an der Bevölkerung vorbei. Da liegen Menschen auf dem Boden, teilweise unbekleidet. Da ist schon ein gewisser Konflikt zu erkennen zwischen Volksvertretern und Bevölkerung. Würden Sie zustimmen?
Ja, ich würde sagen, es ist durchaus ein gespanntes Verhältnis. Die schwarz gekleideten Parlamentarier und Parlamentarierinnen, er hat auch 9 Frauen in diesen Zug hinein porträtiert. Und es sind auch nicht historische Figuren, die er hier porträtierte, sondern aus seinem Alltag heraus. Also dieses Parlament ist eine Inszenierung. Die schwarz gekleideten Persönlichkeiten gucken auf vor ihren Füßen auf den Stufen tätige Menschen, teilweise belustigt, skeptisch vielleicht, manchmal auch ignorierend. Und ich denke, das ist auch eine Kritik vielleicht auch an der politischen Kommunikation, vielleicht auch zwischen Parlament und Volk, die Grützke hier durchaus auch eingebaut hat.
Er ist ein Maler der sogenannten neuen Prächtigkeit. Man sieht eine fleischlich bewegte Geschichte, manche haben gesagt im Stil eines Bauernkriegspanoramas. Man kann sich da schnell reinfinden in diese Malerei. Es zeigt aber auch ein bisschen, die Kaiserkrone übrigens wird auch mal getragen irgendwo, wir sind an dem Punkt noch nicht. Ich glaube auch der Märtyrer und Revolutionär Robert Blum, der in Wien hingerichtet wurde, ist auch zu sehen. Das heißt, auch der Preis und die Kosten dieser Revolution werden hier schon dargestellt.
Ja, durchaus. Also zentrale Kernereignisse der Revolutionsgeschichte 48, 49 werden hier gezeigt und durchbrechen den Zug. Das ist wirklich zum einen die Anbietung der Kaiserkrone an den preußischen König, die Königskrone, mit der Idee, das Parlament in einer parlamentarischen Monarchie zu installieren. Das Anbieten der Krone scheitert. Sie wird mit einer Bahre weitergetragen. Das Interessante ist aber, der Zug geht weiter. Trotz des Scheiterns, also des Scheiterns der Institutionalisierung einer konstitutionellen Monarchie, gibt es eine Weiterbewegung der demokratischen Prozesse über 48, 49 hinaus. Und wir sehen auch hinter dem Thron, ich denke, da müssen wir auch Strauß sehen, also einem bayerischen Parlamentarier, dass auch aktuelle Persönlichkeiten, politische Persönlichkeiten in diesen Zug eingebaut wurden. Und das zeigt eben, die Versuche historisch sind gescheitert, aber nicht die demokratische Idee und auch ihre praktischen Versuche.
Guten Morgen und willkommen zum zweiten Teil der Feiertagsausgabe von Information und Musik mit Michael Köhler. Wir setzen unsere Sendung über die Deutsche Revolution von 1848 fort, die in diesem Jahr ihr 175-jähriges Jubiläum hat. Auf Anregung des Bundespräsidenten und der Kulturstaatsministerin wird nicht nur an dieses Ereignis erinnert, sondern die Orte der Demokratiegeschichte sollen dauerhaft hervorgehoben werden. Zentral dafür ist die Frankfurter Paulskirche als Sitz des ersten deutschen Parlaments. In dieser halben Stunde schauen wir auf die 1819 in Leipzig geborene Clara Wieck, die spätere Ehefrau von Robert Schumann. Wie dachte die vielfache Mutter, Pianistin und Komponistin über die Zeit und die Revolutionsziele? Dazu gleich mehr. Wenig bekannt und beachtet sind die außenpolitischen Ziele der kleindeutschen Liberalen, die in der Debatte über die Grenzen des zukünftigen Nationalstaats für eine Lösung ohne Österreich stritten. Darüber habe ich mit Harald Biermann, Präsident des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik, gesprochen. Zuerst habe ich ihn gefragt, was wollten die kleindeutschen Liberalen? Wenigstens eine Reichsgründung ohne Habsburg?
Das war das ursprüngliche Ziel. Gleichwohl, man muss vorausschicken, zu Beginn der Revolution dachte noch niemand in Großdeutsch und Kleindeutsch, sondern das entwickelte sich erst später aus sozusagen der Unmöglichkeit mit Österreich aus der Sicht der Protestanten, mit dem katholischen Österreich etwas gemeinsam zu schaffen. Und viele der harten Verfechter einer kleindeutschen Lösung entwickeln sich erst während der 48er Revolution zu diesem Standpunkt und sind dann aber entschiedene Gegner Österreichs und Habsburgs und kämpfen auch mit aller Macht, selbst nachdem die Revolution 48-49 dann gescheitert ist, gegen den österreichischen Versuch, eine sozusagen Gegenrevolution zu etablieren, nämlich das 70-Millionen-Reich in der Mitte Europas zu schaffen, und kämpfen dann für Preußen, für die kleindeutsche Lösung.
Zu diesen Revolutionszielen auf dem Weg zur deutschen Einheit 1871 gehört auch außenpolitische Kriegspolitik?
Ja, das ist so. Das haben wir in den Rückblicken der vergangenen Jahrzehnte ja etwas beiseite geschoben. Der Nationalismus war im 19. Jahrhundert der Grundzug der Zeit in jedem europäischen Territorium, in jedem europäischen Staat. Dieser Nationalismus brachte auch die Revolutionäre und brachte auch das Parlament in der Paulskirche dazu, mit großer Brutalität außenpolitische Ziele zu formulieren. Ich erinnere nur an die Polendebatte, wo ein ganz grundständiger Antislawismus sehr deutlich wurde. Und ich erinnere daran, dass unter dem Jubel der Bevölkerung zwei konservative Abgeordnete nach dem Waffenstillstand von Malmö auf offener Straße erschlagen worden sind, worauf die Paulskirche zurückgreifen musste auf Bundestruppen, um Ordnung in Frankfurt wiederherzustellen und zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands eine Bannmeile erlassen wurde von gigantischem Ausmaß, wenn man das noch sagen darf. Also Krieg war für die Liberalen, anders als wir uns das heute vorstellen, nicht eine absolute Horrorversion, sondern es war eine Normalität des europäischen Mächtegleichgewichts und man ging im Grunde davon aus, dass Deutschland, um als Nationalstaat entstehen zu können, Krieg führen müsste. Aus dieser wohlmeinenden Hegemonie sollte dann der ewige Frieden entstehen. Das war aber natürlich eine absolute Fehlwahrnehmung, weil die anderen Nationen oder die anderen Staaten eben auch national eingestellt waren. Und es wäre über kurz oder lang, wenn die Paulskirche gesiegt hätte und es dort schon eine Reichsgründung gegeben hätte, wäre man über kurz oder lang in einen großen europäischen Krieg geraten, weil es einfach zu viele Konfliktpunkte gab mit den umliegenden Staaten und in allererster Linie auch mit Frankreich. Also die Erbfeindschaft war den Liberalen tief, tief ins Gewissen eingebrannt.
Was tun wir, wenn wir uns dieses Jahr daran erinnern?
Ich denke, 1848-49 hat es sehr wohl verdient, einen festen Platz in der Erinnerungskultur der Bundesrepublik Deutschland zu haben. Nicht nur, dass die Verfassung, die dort erarbeitet wurde, eine der klaren Grundlagen des Grundgesetzes ist, sondern auch in seiner Ambivalenz. Der Parlamentarismus ist für uns ja so etwas wie eins unserer konstituierenden Merkmale unseres Daseins. Und dort wurde auf nationaler Ebene erstmals Parlamentarismus eingeübt. Wenn Sie sich die Regeln anschauen, wie Parlamentarismus funktioniert, dann sind viele Grundlagen damals in der Nationalversammlung gelegt worden. Die Fraktionsbildung mit dem Zentralmärzverein, eigentlich die erste übergreifende politische Partei, die es in Deutschland jemals gegeben hat. Das schwappt dann nachher in die Länderparlamente. Also ein Ort, der Einübung von Demokratie ermöglicht und dann, und das ist mir wichtig, gerade mit Blick auch auf die außenpolitischen Faktoren, auch eine Ambivalenz, weil wir natürlich in der Mitte Europas eine kritische Größe einnehmen und die damaligen Liberalen, die im nationalen Überschwang agierten, ebenso wie die Demokraten, das ist gleichzeitig eben, wenn man nicht große Sorgfalt und große Rücksichtnahme walten ließ, naturnotwendig zur damaligen Zeit in kriegerische Verwicklungen hätte umschlagen können. Auch wir Deutschen haben eine demokratische Tradition, eine Tradition des Parlamentarismus, die in unserer Geschichtsbetrachtung bisher ein wenig zu kurz gekommen ist. Und auf diesen positiven Grundlinien sollten wir bei aller Berücksichtigung von Ambivalenz durchaus aufbauen.
Die individuelle Befreiung von fremden Fesseln und die nationale Einheit zählen zu den Zielen der deutschen Revolution von 1848. Das ist nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Gerade auch die Frauen haben seit den 1830er Jahren ihren Anteil daran. Sie trauen sich auf die Straße, betreiben Gasthäuser, etwa den Frankfurter Rebstock, wo sich kritische Journalisten trafen. Eine herausragende Künstlerpersönlichkeit jener Zeit ist die Leipziger Pianistin und Komponistin Clara Schumann, geborene Wieck. Sie geht nicht selber auf die Barrikaden, teilt aber die neuen Ziele der Befreiung von Willkür, Zensur und Vormundschaft. Mit der Konzertpianistin Ragnar Schirmer, einer herausragenden Kennerin und Interpretin des Werks von Clara Schumann, habe ich über das Verhältnis von Komposition und Emanzipation gesprochen. Ab 1840 befreit sich Clara Schumann von der Bevormundung des Vaters und nimmt ihre Bildung selbst in die Hand.
Sie sagen es, also er hat sie bevormundet. Sie war also auf der einen Seite da in einem sehr strengen Rahmen. Sie hatte auch nur Privatlehrer. Sie war also nicht in der Schule, sie war nicht sozial eingebunden, sondern sehr unter Aufsicht. Gleichzeitig kam dann eben so eine Begabung wie Robert Schumann in das Haus und in den hat sie sich dann natürlich verliebt. Und einen Fehler hat er gemacht, er hat sie seine Werke spielen lassen.
Sie trägt dann in ihr Tagebuch ein, 1839, Roberts Liebe beglückt mich. Jetzt trachte ich danach so viel als möglich, jetzt kommt's, mit der Künstlerin die Hausfrau zu vereinen. Das ist eine schwierige Aufgabe. Meine Kunst lasse ich nicht liegen. Ich müsste mir Vorwürfe machen.
Das ist, glaube ich, ein Konflikt, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts bei vielen Frauen irgendwie immanent war. Sie wollte ganz Frau sein. Sie schreibt auch in der Vorbereitung auf diese Ehe, dass sie dann Kaffee kochen will und dass sie sich eventuell ihre zarten Klavierfinger an den Töpfen verbrennen könnte. Sie ist ja dann in der Ehe auch dauerschwanger. Sie musste auch die Familie ernähren. Sie hat dann auch immer gesagt, ich konzertiere doch eigentlich, damit du möglichst viel Freiheit zum Komponieren hast. Ich muss doch. Ich tue das doch auch für uns und auch für dich. Aber letzten Endes hat sie das auch für sich getan, denn das Publikum war ihr ein ganz, ganz wichtiger Lebenspartner bis zum Lebensende.
Ragnar Schirmer, es ist die Zeit der schlesischen Weberaufstände, 1844. Wagner, Richard Wagner wird steckbrieflich gesucht, da er beim Dresdner Maiaufstand teilgenommen hat. Wie dachte Clara über diese Zeit? Wissen wir davon was?
Ja, davon wissen wir einiges. Und ich habe mal rausgesucht den Tagebucheintrag, den sie in Maxen gemacht hat im Mai 1849. Da war es also so, dass sie natürlich aus Dresden fliehen musste. Zunächst mal, interessanterweise, beschreibt sie, dass sie ihren Mann in Sicherheit gebracht hat. Also der hätte nämlich sonst wahrscheinlich an den Kämpfen teilnehmen müssen. Zweimal hat sie ihn verleugnet und dann sollte er irgendwie gezogen werden. Und dann hat sie ihn erstmal mit der ältesten Tochter Marie nach Maxen gebracht, hat die anderen Kinder in Dresden gelassen, ist dann selber am nächsten Tag wieder los, um die anderen Kinder zu holen, war zu dem Zeitpunkt aber hochschwanger mit Ferdinand. Sie schreibt zum einen, nie hätte ich den Sachsen solchen Mut zugetraut. Also sie beobachtet die Kämpfe, sie beschreibt auch diese schrecklichen Bilder. Sie hadert aber auch mit den herrschenden Zuständen. Das heißt, sie ist eine Befürworterin dieser Kämpfe. Ich zitiere Clara Schumann, Mai 49. Es ist zu schrecklich, solche Dinge erleben zu müssen. So müssen sich die Menschen das bisschen Freiheit erkämpfen. Wann wird einmal die Zeit kommen, wo die Menschen alle gleiche Rechte haben werden? Wie ist es möglich, dass der Glaube unter den Adligen, als seien sie andere Menschen als wir Bürgerlichen, so eingewurzelt durch so lange Zeiten hindurch sein konnte? Also sie bezieht auch wirklich Stellung. Und man darf ja nicht vergessen, sie war ja in der Zeit, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, schon ganz, ganz viel gereist. Wer konnte schon von sich sagen, als junges Mädchen in Paris gewesen zu sein? Sie hatte in Paris in den höchsten Häusern gespielt, war durch die Gesellschaft gegangen, hatte also auch sehr viel mitbekommen. Dann hat sie in Wien eben diese Ehre als kaiserlich-königliche Kammervirtuosin bekommen, war dort natürlich auch mit vielen Berühmtheiten der Zeit zusammengekommen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es bildeten sich ja abseits der Burschenschaften, die ja verfolgt wurden, bildeten sich ja auch weitere Zusammenkünfte. Die Turnvereine waren das eine, aber die Gesangsvereine waren das andere. Und da war sie natürlich in Dresden auch aktiv. Sie hat da auch wirklich deutlich Stellung bezogen. Also sie war da natürlich aus ihrer künstlerischen Position heraus demokratisch, liberal und wollte auch natürlich als Frau bestimmte Rechte sich miterkämpfen. Aber alleine wie sie agiert hat, was sie da alles geschafft hat, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Eine Powerfrau würde man heute vielleicht sagen. Hm? Die Romanzen und die Lieder, und da gibt es ja viele von, Werke ohne Opuszahl, tragen zum innigen Ausdruck bei und etablieren ein freies Ich, das sich Form gibt, öffentlich. Gehen Sie mit?
Ja, würde ich schon mitgehen. Ich würde schon mitgehen, dass selbst durch die Gestaltung und die Aneinanderreihung ihrer Programmabfolgen hat sie Dinge ausgedrückt. Und sie war, das dürfen wir ja nicht vergessen, wenn wir heute lesen, was sie gespielt hat, Schumann, Mendelssohn, Chopin, das waren ja zu der Zeit Zeitgenossen. Sie hat immer das Aktuelle gepflegt. Sie war hervorragend vom Blatt. Das ist ja in ganz, ganz schneller zeitlicher Abfolge dann alles zu Beginn des 19. Jahrhunderts passiert, dass da Neuerungen und Öffnungen möglich waren. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch eine Parallele eben zu politischen Entwicklungen war. Man wollte Richtung Freiheit, Individualität, Persönlichkeit und Freiheit, auch in der Musik.
In diesem Jahr rückt die Frankfurter Paulskirche ins Zentrum der Feierlichkeiten zur Erinnerung an die Revolution von 1848 vor 175 Jahren. Der Zeithistoriker Dominik Geppert aus Potsdam, der auch eine Geschichte der Bundesrepublik verfasst hat, ist Mitglied der Expertenkommission zur Neugestaltung der Paulskirche. Denn eine zeitgemäße Präsentation der demokratischen Frühgeschichte Deutschlands halten viele für nötig. Es gab in den letzten Jahren Stimmen, die sagten, erinnerungspolitisch sei dieser Ort ein Desaster. Sie meinen damit den abweisenden Charakter des roten Ziegelbaus, der im Büßergewand daherkommt. Was sollte sich also künftig ändern? Was würden Sie sagen?
Ich würde zunächst einmal sagen, in der Tat, wer heute in die Paulskirche geht, der findet nicht mehr viel, was einen unmittelbaren Eindruck ihrer Gestalt im Jahr 1848 vermittelt. Und das liegt natürlich daran, dass die Kirche im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist, dass sie danach in einer Form wieder aufgebaut wurde, die den Menschheitsverbrechen des NS, die den Verheerungen des Krieges, die von Deutschland ausgegangen waren, Tribut zollte. Und diese Neugestaltung aus dem Jahr 1948 ist das, was man heute sieht, wenn man in die Paulskirche kommt. Eine architektonische Auseinandersetzung mit dem Scheitern der Demokratie 1933, mit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und das alles in den Formen des neuen Bauens, die, würde ich sagen, heute ihrerseits erklärungs- und erläuterungsbedürftig geworden sind, die jedenfalls nicht mehr für alle unmittelbar verständlich sind. Und hier, würde ich sagen, muss eine Neugestaltung ansetzen. Ich selbst finde übrigens die dunkle und irgendwie miefig wirkende Wandelhalle im Sockelgeschoss, das von Johannes Grützkes Wandgemälde ja doch sehr stark dominiert wird, in diesem Zusammenhang viel problematischer als den eigentlichen Plenarsaal darüber, den ich in seiner schlichten Demut weiterhin durchaus sehr eindrucksvoll finde.
Es gibt eine Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte, die ist im Sommer 2021 beschlossen worden, per Gesetz errichtet worden. Wir sprechen in einem Moment, da die Anfeindungen der liberalen Demokratie nicht gering sind. Ich will das nicht ausfalten. Was ich fragen will, kann die Erinnerung an 1848, die dieses Jahr groß und weiträumig greift, die der Bundespräsident angeregt hat, vorantreibt, auch die Kulturstaatsministerin, kann die Erinnerung an 1848 und das Paulskirchenparlament unsere Identifikation mit der Demokratie stärken? Was meinen Sie?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Erinnerung an 1848 und die Paulskirche das Bewusstsein für die Errungenschaften der Demokratie, aber auch für ihre stets prekären oder gefährdeten Voraussetzungen stärken kann. Es gibt heute ja eine nicht unberechtigte Sorge über ein sich weiter ausbreitendes Unbehagen an der Demokratie, insbesondere übrigens an der repräsentativen Demokratie. Und es gibt auch ein feineres Gespür als noch vor einigen Jahren für die Zerbrechlichkeit der Demokratie, aber auch für die Möglichkeiten zum Missbrauch der Demokratie. Da muss man nur in die USA schauen. Das heißt, das ist nicht auf Deutschland beschränkt. Umgekehrt haben wir aber auch, glaube ich, gegenwärtig Grund, auf die Resilienz und auch die Problemlösungsfähigkeit der Demokratie mit einer gewissen Zuversicht zu blicken, weil wir sehen, wie Diktatoren und Tyrannen von Russland bis China eben mit einer Art Tunnelblick ihre Länder und Gesellschaften in Unausweichlichkeiten hineinführen, die in einer Demokratie, wo das Handeln der Regierenden immer sehr viel stärker auf dem Prüfstand steht, ebenso unmöglich wären. Und diese Spannungslage kann, glaube ich, ein Anlass sein, die Demokratiegeschichte in unserem kollektiven Gedächtnis stärker zu verankern. Das heißt, die Thematisierung von Demokratie und ihrer Geschichte muss nicht in der Defensive verharren. Sie kann durchaus selbstbewusst sein, sie muss aber auch immer selbstkritisch und selbstreflexiv bleiben. Und aus diesem Grund geht es in unserer Frankfurter Expertenkommission ja auch nicht nur um die Neugestaltung der Paulskirche, sondern auch um die Errichtung eines Hauses der Demokratie in unmittelbarer Nähe zur Paulskirche. Und dort sollen dann eben gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen der Demokratie diskutiert, auch darüber gestritten werden.
Herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Michael Köhler. Guten Morgen. Wir sind im letzten und dritten Teil unter dem Titel »Ein Volk von Freien«, die Revolution von 1848 und die deutsche Demokratie. Unsere Leitfrage lautet, woran erinnern wir uns, wenn wir in diesem Jahr das 175-jährige Jubiläum des Paulskirchenparlaments, der Nationalversammlung der ersten deutschen Volksvertretung, feiern? Mit Dorothee Linnemann, der Kuratorin des Historischen Museums Frankfurt, bin ich am historischen Ort aus der Wandelhalle hinauf in den Festsaal mit Plenarbestuhlung gegangen. Am Ende der Buchmesse wird hier alljährlich der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Die Akustik ist auffällig gut. Der Saal absichtlich schmucklos, nüchtern, unpathetisch. Wie geht man damit um?
Ja, die Paulskirche ist in diesem Gedanken nach 45 wieder aufgebaut worden. Also es ist ein Bau von 1948 und eben nicht von 1848. Und ich denke, dieser Bruch auch der demokratischen Beginne, gerade auch durch den Nationalsozialismus und auch der Beteiligung der gesamten deutschen Gesellschaft daran, lässt eigentlich ein bruchloses Erinnern gar nicht zu.
Wofür erinnern wir uns? Woran erinnern wir uns? Warum tun wir das überhaupt?
Es ist eine, finde ich, sehr hochaktuelle Frage. Wir haben Fragen an unsere Gesellschaft und ich denke, das Ringen um gesellschaftlichen Konsens und Frieden, auch die Frage, wie entscheiden wir, das müssen wir heute durch Auseinandersetzungen lösen und die Geschichte kann uns helfen. Sie kann uns auch ermächtigen durch Beispiele, durch Praxisbeispiele, durch Ideen von historischen Personen für unsere heutigen Themen zu streiten oder auch uns auseinanderzusetzen, aber sie ist ja nicht abgeschlossen. Weder die Geschichte noch unsere Gegenwart. Wir haben keine perfekte Demokratie und wir sehen es hier zum Beispiel auch am Grützke-Denkmal, das Ringen um demokratische Perspektiven und auch die antidemokratische Seite werden hier in diesem Ringkampf zum Beispiel auch gezeigt durch die Personen. Und ich finde, Grützke nimmt da etwas Gutes vorweg, auch schon sagen die Sicht darauf, dass Demokratie nicht unhinterfragt ist.
Aus Ihrer moderat begeisterten Beschreibung höre ich raus, dass Sie nichts von der Idee halten, das zu demontieren und woanders hinzutun, denn solche Überlegungen gibt's ja auch.
Also ich denke auch für das Grützke-Denkmal hier an diesem Ort, also das Rundbild, ist die Geschichte dieses Kunstobjektes auch viel zu selten erzählt. Ich denke auch im Verhältnis dazu, dass es parallel eigentlich zum Tübke-Rundbild, also auch einer nationalen Beschäftigung aus DDR-Perspektive mit 48 steht, ist eine ganz spannende Bearbeitung auch der Ost-West-Perspektiven auf demokratische Fragestellungen. Und das ist das eine. Also ich denke, es ist erhaltenswert, weil das einen auch selbst historischen Moment widerspiegelt, also den Zeitpunkt, wo er dieses Kunstwerk gestaltet hat. Und das Zweite ist, es ist ein störendes Bild. Also ich finde, es lädt wirklich ein, auch in seiner Dynamik und auch eben dieser Fleischhaltigkeit dieser Personen, dieses Karikaturenhaften, eigentlich sich mit diesen Geschichten sehr zu beschäftigen und auch zu denken, es ist nicht alles schön. Es hat auch Kanten. Es gibt Ignoranz. Es gibt Weitergehen, ohne sich miteinander auszutauschen. Es gibt aber Menschen, die einfach auch ihren Alltag leben in dieser Demokratie. Die schmieden, säen, das sehen wir ja hier alles, auch tätig sind. Und das, denke ich, ist eine sehr spannende Auseinandersetzung, die das Bild aufmacht.
Kann die Beschäftigung mit dem Paulskirchenfest im 175. Jahr seiner Wiederkehr, 2023 im Mai, die Identifikation mit der deutschen Demokratie stärken, befördern oder verlangt man zu viel von ihr dann?
Ja, ich bin ja hoffnungsvoll. Ich denke, es ist vielleicht keine unbedingte Identifikation, aber sie kann zeigen, dass Verantwortung übernommen werden muss für ein Zusammenleben. Und das kann man auch historisch sehen, auch 48 oder 1918, 1919. Menschen haben Verantwortung übernommen und gesagt, ich möchte etwas ändern und haben sich auch zusammengetan mit in Vereinen, in Bewegungen. Daraus, glaube ich, einmal Mut zu schöpfen, also tatsächlich in einem festlichen Gedanken, auch zurückzublicken, dass es Errungenschaften gibt, die sich trotz vielen Scheiterns für uns heute an vieler Stelle auch, die Errungenschaften sind auf uns gekommen. Wir haben sie nicht erkämpft. Das haben die Menschen erkämpft, die wir feiern. Auch eine Dankbarkeit zu sehen und aber auch zu sehen, es hat funktioniert. An bestimmten Stellen hat es funktioniert, Menschenrechte, Bürgerrechte zu erlangen. Daraus auch zu sehen, man kann daran weiterarbeiten.
Fremde und Freie, die auf deutschem Boden weilen, macht er frei. Das sagte Jakob Grimm über den Beschluss der Grundrechte des deutschen Volkes. Sie sind fraglos Vorläufer der parlamentarischen Demokratie und des Grundgesetzes. Gefasst wurde der Beschluss in der Frankfurter Paulskirche. Der historische Ort der Nationalversammlung gilt Kritikern als abweisend, wenig aussagekräftig. Nichts erinnere an seine Bedeutung für die Demokratie. Der Zeithistoriker Dominik Geppert lehrt in Potsdam an der Universität und war Mitglied der Expertenkommission zur Neugestaltung der Frankfurter Paulskirche, die im April ihre Empfehlungen vorgestellt hat. Ihn habe ich gefragt, was könnte sich künftig ändern im Erinnern?
Die inhärente Spannungslage, in der sich die Frage der Neugestaltung der Paulskirche bewegt, ist sozusagen die Tradition von 1848 und die Tradition von 1948. Also und die Frage, wie geht man mit dem großen Bruch, dem Zivilisationsbruch der Jahre 1933 bis 1945 um? Und die Kunst und zugleich die Schwierigkeit einer Neugestaltung besteht darin, die Erinnerung an 1848 am authentischen Ort wieder stärker lebendig und augenscheinlich werden zu lassen, ohne diesen Zivilisationsbruch durch den Nationalsozialismus zu übertünchen oder zu relativieren. Das heißt, die Grundgedanken der Neugestaltung von 1948 sollen gewahrt bleiben, aber sie müssen für jüngere Generationen, denen die Erfahrung, die Zeitzeugenschaft von Krieg und Gewaltherrschaft fehlt, wieder besser verständlich gemacht werden. Sie müssen ihrerseits, glaube ich, stärker erklärt werden. Man muss den Entwurf von 1948 viel stärker erklären, als das noch vor 30, 40, 50 Jahren der Fall war. Das ist schon wieder ein eigener Kontext. Die Frühphase der deutschen Geschichte nach 1945 ist etwas, was man jüngeren Generationen fast genauso erklären muss mittlerweile wie das Kaiserreich und die Revolution von 1848. Das ist, wie gesagt, keine ganz leichte Aufgabe. Und ich glaube, einiges wird man mit Hilfe digitaler Technik hinbekommen. Also mit Virtual oder Augmented Reality kann man sicherlich verschiedene Phasen der Bau- und Nutzungsgeschichte der Paulskirche als Kirche, als Parlament, als Versammlungshalle übereinander blenden und anschaulich machen. Man kann vielleicht auch einiges mit Tonträgern machen, indem man Reden, die in der Paulskirche gehalten wurden, sozusagen dem Hörer als Tondokument vor die Ohren führt. Was mir besonders wichtig erscheint, ist, dass wir auch die Galerien wieder in Erinnerung bringen, die in der Neugestaltung von 1948 aus diesem Plenarsaal verschwunden sind, auf denen aber in den Anfängen des Paulskirchenparlaments das Publikum, die Stadtbevölkerung, übrigens nicht nur Männer, sondern auch Frauen, an den Debatten teilnahm und sich dabei durchaus auch durch Zwischenrufe, durch Unmutsbekundungen ganz lautstark bemerkbar gemacht haben. Das heißt, diese Debatten im Paulskirchenparlament, die waren durchaus ruppig, deftig und eben nicht bloß höfliche Plauderei unter bürgerlichen Honoratioren. Und dieses rauere Klima, in dem sich Demokratie und Parlamentarismus abspielen, ist ja vielleicht auch etwas, was in unserer Gegenwart wieder stärker verständlich wird als die stärker eingehegte, gezähmte Demokratie der alten Bonner Republik.
Heute hängen im Festsaal der Frankfurter Paulskirche die Fahnen der Bundesländer. Wo sich Rednertribüne und Orgel befinden, hing 1848 eine Germania. Jetzt ist es besinnlich still hier. Damals muss es voll und laut zugegangen sein. Zum 75-jährigen Jubiläum 1923 kam Reichspräsident Friedrich Ebert aus Weimar nach Frankfurt und stellte sich in die Tradition von 1848. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die ehemalige Kirche rasch wieder aufgebaut. Frankfurt war aufgrund seiner demokratischen Symbolkraft im Gespräch, die neue Hauptstadt der Bundesrepublik zu werden. Für Dorothee Linnemann, Kuratorin am Historischen Museum Frankfurt, verpflichtet die Erinnerung an die Ereignisse vor 175 Jahren dazu, die Orte der Demokratiegeschichte stärker ins Bewusstsein zu heben.
Ja, es ist ja oft auch vergessen, aber die Idee des schnellen Wiederaufbaus Frankfurter Gebäude beruht ja auch darauf, 1948 wurde die Paulskirche eingeweiht als auch nationales Denkmal, was auch durch nationale Spenden wieder aufgebaut wurde. Und Frankfurt verfolgte damit auch eine politische Strategie. Man wollte Bundeshauptstadt werden und die Paulskirche war tatsächlich auch eingepreist als Parlamentsgebäude. Man baute quasi auch in Konkurrenz zu Bonn an einem Standort für die Parlamente, den Bundesrat und den Bundestag. Wir haben heute auch den Hessischen Rundfunk in einem sehr schönen Rundgebäude, der eigentlich auch für parlamentarische Zwecke erbaut worden war. Das scheitert, wie wir alle wissen, an einer sehr knappen Entscheidung. Frankfurt wurde nicht Bundeshauptstadt, aber es ermöglichte im Prinzip auch diesen kulturell sehr wichtigen Erinnerungs- und Gedenkort in der Paulskirche, zu dem die Paulskirche auch als nationales Denkmal nach 1945 geworden ist. Also wenn man sich auch an die Reden erinnert, die Walser-Rede zum Beispiel als äußerst kontroversen Punkt, also wo der Vorsitzende des Zentralrats der Juden Bubis nicht aufgestanden ist und da ja auch wirklich wichtige Auseinandersetzungen stattfanden, um das Selbstverständnis und die Auseinandersetzung der Beteiligung der jüdischen Gemeinden im gesellschaftlichen Leben und der Frage auch deutscher Geschichte. Also das hat hier stattgefunden.
Ich glaube, ich trage Eulen nach Athen, wenn ich sage, es lohnt sich, diesen Ort mehr als nur zweimal im Jahr zu bespielen, und benutze mal die Formel, die die frühere Kulturstaatsministerin Monika Grütters benutzt hat im Oktober 2020 und sagte, wir können es uns durchaus leisten, mehr Demokratiegeschichte zu wagen. Ich glaube, in 2023 ist der Startschuss vielleicht dafür, dass dieser Ort mehr und anders belebt wird?
Auf jeden Fall. Auch mehr von unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen. Es wird auch eine Global Assembly geben, die vom Netzwerk Paulskirche installiert worden ist, wo eben auch das Internationale mitgedacht wird. Auch demokratische Prozesse international und nicht mehr nur auf einer nationalen Ebene. Das Programm wird, glaube ich, sehr viel bunter. Ich denke aber, die Paulskirche wird auch nach 23 weiterhin ein Debatten- und bundesrepublikanischer Erinnerungsort bleiben. Daneben natürlich dann das Demokratiezentrum hoffentlich, das eben auch Demokratiegeschichte befragt. Mich freut das sehr als Historikerin, auch die demokratiegeschichtlichen Wurzeln stärker zu betonen und auch zu zeigen, dass es eben wirklich schon eine ganz schön lange Zeit ist, kurz in der Weltgeschichte, aber doch eine lange Zeit, in denen es schon demokratische Prozesse gibt in diesem Land. Ja, auch vielleicht ermutigen, nicht vielleicht, bestimmt ermutigen, sich auch den kleineren, aber sehr lauten und auch gewalttätigen antidemokratischen Strömungen entgegenzustellen.
Am 18. Mai 1848, vor 175 Jahren, trat erstmals die Nationalversammlung, die erste Volksvertretung Deutschlands, zusammen. Sie hörten die Wiederholung der Sendung vom 1. Januar 2023. Ein Volk von Freien. Die Revolution von 1848 und die Demokratie. Im Namen aller Beteiligten in Redaktion, Technik und Regie verabschiedet sich Michael Köhler.